ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Ja, guten Morgen am Montag zu Ihrem Morgenpodcast und einigem aus dem schönen Morgen bei Radio 1. Heute geht's bei uns hier um Geldanlage und ob die sehr beliebten ETFs vielleicht gar nicht so gut sind, wie viele das denken. Wir sind wieder da, das ruft die Linke nach dem Wochenende. Ist das eine echte Chance oder ist das Größenwahn? Diese Frage kommentiert gleich Friedrich Küppersbusch bei uns. Gemeinsam mit Marco Seifert kümmere ich mich um die Tagesvorschau für diesen Montag und zu Beginn feiern wir einen Geburtstag und fliegen dafür ins All.
Wenn der Himmel dunkel ist und sie von der Sonne beschienen wird, können wir sehen, wie die internationale Raumstation im Orbit ihre Kreise zieht. Vor 25 Jahren wurde das erste Bauteil der ISS ins All geschossen.
In der Raumfahrt hat eine neue Ära begonnen. Eine russische Rakete brachte heute das erste Bauteil für die geplante internationale Raumstation ins All.
Eine Kooperation von damals 11 und heute 16 Staaten. Schon damals ein Vorzeigeprojekt und heute kaum denkbar. Findet Thomas Reiter, der erste deutsche Astronaut, der die ISS besuchen durfte.
Bei der heutigen geopolitischen Lage ist es fast ein bisschen schwer vorstellbar, dass man so ein Riesenprojekt noch mal zusammenbekommt.
Ein einmaliges Projekt für Völkerverständigung und Wissenschaft feiert heute 25-jähriges Jubiläum.
Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Ulrich Walter. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München und war auch selbst schon im All. Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Fangen wir mal mit dem wissenschaftlichen Aspekt an. Was wurde mit der ISS erreicht? Welche bahnbrechenden Erkenntnisse verdanken wir ihr?
Da gibt's extrem viele Veröffentlichungen. Also jeder, der sich informieren will, kann in Fachveröffentlichungen reinschauen. Es geht zum Beispiel darum, neue Antibiotika zu entwickeln, weil man sogenannte Einkristalle nur im Weltraum ziehen kann und die braucht man wiederum, um die Struktur dieser Antibiotika zu analysieren. Also vieles kommt da aus der Raumstation, aber auch zum Beispiel, funktioniert eine gute Verbrennung? Die Verbrennung, und dazu gehört auch die sogenannte Diffusion, also nicht nur die sogenannte Konvektion, sondern auch Diffusion, die kann man nur im Weltraum studieren, weil nämlich die Diffusion auf der Erde von Konvektion überdeckt wird. Also das sind zwei Beispiele.
Welche Experimente laufen denn gerade eigentlich noch? Also woran wird gerade auf der ISS gearbeitet?
Habt ihr das verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Sie wiederholen mir das jetzt, damit ich sehe, ob Sie das verstanden haben.
Das ist ja Physik.
Ja, das ist wahr. Aber das ist was Wichtiges. Physik auf der Raumstation, das wird gerne gemacht, auch Flüssigkeiten und sowas. Okay, machen wir weiter.
Antibiotika habe ich verstanden, auf jeden Fall.
Woran wird denn... Verbrennung doch auch, oder?
Ja, woran wird denn gerade jetzt...
Wenn Sie Auto fahren, dann passiert nämlich genau das, die Verbrennung im Ottomotor. Und die muss man... Und die ist tatsächlich seitdem besser geworden.
Ja, und Sie brennen auf jeden Fall
dafür, wie wir gerade hören. Ich versuche noch einmal einzufangen mit der nächsten Frage.
Ich versuche es noch einmal. Da wird ja auch gerade auf der ISS hoffentlich noch gearbeitet, oder?
Ja, es wird natürlich gearbeitet. Ja. Tag und Nacht.
Und woran aktuell?
Da gibt es etwa... 150 Experimente, ich kann es gar nicht sagen. Zum Beispiel hat mein Kollege an besserem Beton gearbeitet, weil man möchte wissen, wie die innere kristalline Struktur für den Beton aussieht, wenn sie in idealen Umgebungen sind, das ist nämlich in der Schwerelosigkeit. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man auf der Erde versuchen, diesem Ideal näher zu kommen.
Das Ende der ISS war einst für 2020 angekündigt, dann sollte sie bis mindestens 2024 in Betrieb sein. Jetzt ist von 2030 die Rede. Wie wird sie denn dann nach Ihrer Einschätzung abgebaut?
Oh, das geht ganz einfach. Die wird gar nicht abgebaut, sondern sie wird langsam abgesackt lassen. Also tatsächlich wird sie abgebremst durch den Restluftwiderstand, bis sie in etwa so 150 Kilometer gar nicht mehr steuerbar ist und irgendwann verglüht sie dann in der Atmosphäre. Das muss man dann allerdings gesteuert machen oder gesteuert heißt so, den letzten Treibstoff, den man hat, muss man dann so einsetzen, dass sie gerade über den Pazifischen Ozean runterkommt. Nämlich der ist groß genug, ob sie da 1000 Kilometer mehr links oder rechts runterkommt, spielt dann keine Rolle.
Die ISS ist ja auch ein politisches Projekt. Nach Ende des Kalten Krieges endete der Wettlauf ins All. Stattdessen arbeiteten dann USA, Russland und EU zusammen. Aber nach dem russischen Angriff auf die gesamte Ukraine hat Russland angekündigt, die ISS 2024 verlassen zu wollen. Welche Konsequenzen hätte das denn?
Das wird nicht passieren, kann ich Ihnen gleich sagen. Das war eine Kurzschlussreaktion der Russen, wie das so oft so ist. Na, der Krieg begann und da sagte einer der Commander, wir haben, jetzt sind wir nicht mehr auf der Raumstation. Nichts passiert, im Gegenteil, die Russen sind auf die internationale Raumstation angewiesen, denn sie hatten angekündigt, danach wollten sie eine eigene Raumstation bauen, aber sie haben das Geld nicht dazu, also sind gezwungen, auf unsere Raumstation oder auf eine internationale Raumstation mitzumachen. Hm. Seien Sie getrost, die werden bis zum Ende mit dabei sein. Und das ist gut so.
Als Sie im All waren, gab es die ISS noch nicht. Wie gerne wären Sie mal da gewesen?
Ah, sehr gerne, das muss ich Ihnen sagen, weil ich war ja auf dem Shuttle, ich war 10 Tage auf dem Shuttle. Ist noch was anderes, als wirklich monatelang da oben zu sein, obwohl ein Kollege sagt mir, nach einem Monat reicht schon, bei 3 Monaten kriegt man schon lange Zähne und dann hat er gesagt, beim halben Jahr schaut man sich seinen Kollegen schon mal ein bisschen genauer an.
Was kommt denn nach der ISS eigentlich? Ist da ein Nachfolgeprojekt in Planung?
Im Augenblick nicht, nein. Die Amerikaner sagen, die waren mal genug lang im Weltraum, also im erdnahen Orbit, sagt man, und haben Wissenschaft gemacht. Wir sind Pioniere der Raumfahrt, wir wollen wieder hinaus in die Tiefen des Universums, Exploration machen, so heißt das Schlagwort, und das bedeutet langfristig der Mars. Wie kommt man zum Mars? Und das kann man eben zeigen, das ist ein bisschen komplizierter, aber das geht nur über den Mond. Man muss sozusagen am Mond erstmal lernen, wie man überlebt, und wenn man das im Griff hat und wenn da was passiert, und das ist der Grund, warum man den Mond benutzt, dann ist man in 2 bis 3 Tagen wieder zurück. Wenn ich zum Mars fliege, bin ich nicht vor 2,5 Jahren wieder zurück, und das macht den großen Unterschied. Also das Training findet sozusagen auf dem Mond statt und dann erst geht es zum Mars.
Heute vor 25 Jahren wurde das erste Bauteil der ISS ins All geschossen. Über die internationale Raumstation und über das, was danach kommt, haben wir mit Professor Ulrich Walter gesprochen. Er ist Leiter des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München und war auch selbst schon im All. Wir sind beeindruckt. Vielen Dank.
War das schon All, sagen Sie mal? Ich dachte, das geht noch ein paar Minuten. Da gibt es noch viel zu erzählen.
Wir melden uns mal wieder bei Ihnen, Herr Walter. Vielen Dank.
Okay,
für heute. Tschüss.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Montag, der 20. November 2023 und Grund zum Feiern hat ein US-amerikanischer Politiker, der Geschichte und Recht studiert hat, dann als Rechtsanwalt gearbeitet hat. 1972 wurde er im Alter von nur 29 Jahren in den Senat gewählt. 1988 und 2008 scheiterte er bei der Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. 2020 setzte er sich dann durch und wurde schließlich am 20. Januar 2021 als Nachfolger von Donald Trump 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist der bisher älteste Präsident der USA und will bei der Wahl im kommenden Jahr erneut antreten. Heute wird Joe Biden 81 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am zweitägigen Digitalgipfel 2023 der Bundesregierung mit der Überschrift Digitale Transformation in der Zeitenwende, nachhaltig, resilient, zukunftsorientiert. Insgesamt werden 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Jena erwartet, darunter SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, Grünen-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, FDP-Bundesdigitalminister Volker Wissing und weitere Ministerinnen und Minister. Im Mittelpunkt soll die digitale Zukunft Deutschlands stehen. Schon 2020 war Jena für den Gipfel ausgewählt worden, der fand damals aber wegen der Corona-Pandemie nur virtuell statt.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Frauen in Brandenburgs Wirtschaft, da geht noch mehr. Unter dieser Überschrift macht sich die Industrie- und Handelskammer Potsdam für bessere Rahmenbedingungen für Frauen in der Wirtschaft stark. Im Mittelpunkt stehen Gründerinnen, Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen. Mit dabei sind unter anderem die Präsidentin der IHK Potsdam, Ina Hensel, und die CDU-Vizepräsidentin im Landtag Brandenburg, Barbara Riechstein.
Im weiten Rund.
Ja, nimmt Italien an der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland teil? Das könnte sich heute entscheiden, und zwar in Leverkusen. Denn dort bestreitet die Ukraine das letzte Gruppenspiel in der EM-Qualifikation gegen Italien. Schon ein Unentschieden würde den Italienern zur Qualifikation reichen. Wenn die Ukraine gewinnen sollte, wäre sie für die EM qualifiziert. Das Spiel in Leverkusen wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Zu sehen ist das Spiel kostenlos bei RTL Nitro.
Und auf keinen Fall vergessen.
Es sind einige große Hits von Shakira wie der hier. 'Cause this is Africa. Waka waka, Samina mina sakalewa. This
time for Africa.
Ja, jetzt hat sie es aber erstmal ausgewackert, denn heute beginnt in Barcelona ein Steuerstrafverfahren gegen Shakira und das hat es in sich. Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt rund 14,5 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2014. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von 8 Jahren und 2 Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Bis zum 14. Dezember soll es 12 Verhandlungstage geben.
Es sollte ein Parteitag der Neuaufstellung sein. Die Linke traf sich am Wochenende in Augsburg, um nach dem Bruch mit ihrer früheren Ikone Sarah Wagenknecht und dem Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag wieder neuen Mut zu fassen und einen neuen Plan zu schmieden. Und so kam es dann auch in allen Reden vor.
Wir sind die Linke und wir sind wieder da.
Die Linke ist wieder da.
Die Linke ist wieder da.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist wieder da, der Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Ja,
wir sind wieder da, da haben wir es so oft gehört. Ist das Größenwahn oder eine realistische Einschätzung für die Neue Linke?
Man könnte fast sagen, das ist der Slogan dieser Partei unter verschiedenen Namen und in verschiedenen Ausrichtungen seit den letzten 33 Jahren. Also sollte man überhaupt nach der SED diese Partei fortführen oder die ganze implodierte Geschichte in die Tonne der Historie werfen? Es gab aber einen Neubeginn, es gab die Umbenennung eben in PDS, dann in Linke. Es gab 2002 den Tiefpunkt, sie scheiterten an der 5%-Hürde, da saßen nur noch 2 Direktgewählte im Bundestag. Dann gab es die künstliche Beatmung durch die Politik von Gerhard Schröder. Die WASG spaltete sich in Westdeutschland ab. Man kam mit 5 Millionen Stimmen, bestes Ergebnis der Geschichte, in den Bundestag, sozusagen Aufschwung West, kaufte sich mit diesem Erfolg aus dem Protest gegen die Hartz- und Agenda-Politik, aber eben auch Lafontaine ein, auch große Konfliktflügel, und seit 2015 läuft eben auch ein Konflikt um die Migrationspolitik, der sich dann in der Person Sarah Wagenknecht prismiert hat und sich jetzt ja auch ein bisschen aufgelöst hat. Und das kann man schon sagen über diesen Parteitag. Da sind klare Symbole auf der Liste zur Europawahl im kommenden Juni. Auf Platz 1 Schirdewan, da gab es eine wirre Bewerbung eines Wagenknecht-Janers, der dann in der Rede seinen Austritt aus der Partei erklärt hat und schließlich unter Jubel aus dem Saal geführt wurde. Aber es gibt eben auch Carola Rackete, parteilos, auf Platz 2, damit ein Signal ins Lager der Umweltschützer, der Klimaschützer, der Menschen, die für einen humanen Umgang mit Migranten sprechen. Und auf Platz 4 der Sozialmediziner Gerhard Trabert mit sensationellen, nach gerade SED-Ösen, 96,8%, also als Statement dafür, wir sind nach wie vor die Partei des sozialen Engagements. Und auch er ist parteilos, also die Linke schickt Signale in Lager, von denen sie erhofft, dass sie eine neue politische Bewegung tragen können, die sie künftig sein wollen.
Da sind wir ja bei den Inhalten schon. Wofür bräuchte es denn die Linke überhaupt noch?
Ja, das ist das große Debakel und Desaster. Und im günstigsten Fall kann man sagen, die offene Frage, nicht mehr für Protest. Also die Themen, wo den Leuten sofort, manchen Leuten die Galle hochgeht und sie sagen, oh, pfui, Corona-Politik, oder ja, Putin ist doch gar nicht so schlimm. Oder jetzt irgendwelche haarspalterischen Debatten, wie man nun genau den Konflikt in Israel zu bewerten habe. Das alles schenken die Linken ab. Kann man sagen, herzlichen Glückwunsch. Wer will diese Position schon haben? Aber sie stellen sich damit auch ein bisschen der Lebenslüge, dass sie auch eine Protestpartei waren für Wählerinnen und Wähler, die nahtlos genauso gut die AfD oder wegen meiner in Zukunft eine Wagenknecht-Sekte wählen können. Die hat man früher gerne mitgenommen und gesagt, ja, die wählen uns, dann werden die schon links sein, auch wenn es eigentlich um rechte Positionen geht. Und wir haben jetzt sozusagen die aufs Maximum geschrumpfte Linkspartei, die sich als sozial und ökologisch darstellt und sagt, und mit den Spinner-Themen oder mit den radikalisierten Themen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist einerseits mutig. In der Lage, in der die Partei ist, muss man auch mutig sein, um weiterzumachen. Aber andererseits ist das auch ein klares Statement. Wir sind eine Programmpartei und wir haben so schönes Programm, dass wir nicht über Charismatiker oder über Wut oder über Protest oder die ganze Sause passt uns nicht. Diese Leute wollen wir nicht mehr anziehen. Und das sind womöglich tatsächlich langfristig unter 5% und nicht nur mal eben kurzfristig.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Guten Morgen, Herr Liefen.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen. Einige Menschen machen ihr persönliches Glück oder Unglück von Fußballergebnissen abhängig. Beim Nicolas Liefen geht es immer um irgendwelche Stände beim DAX, die dann gerissen werden. Die nächste Marke ist wohl 16.000. Warum geht es denn beim DAX eigentlich so gut? Ich höre immer, es ist wirtschaftlich gar nicht so toll alles.
Wer hätte das gedacht? Und wie immer, und jetzt muss ich 3 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, es wird da einfach die Zukunft gehandelt. Und man schaut einfach nach vorne. Und ich könnte Ihnen auch eine ganze Liste nennen von Risiken und großen Sorgen, die natürlich noch da sind. Nahost und Israel, Ukraine-Krieg, Inflation, China-Spannung und so weiter und so weiter. Aber die Wirtschaft hat hinter sehr vieles oder das meiste einfach in der Zwischenzeit, was die wirtschaftlichen Auswirkungen angeht, einen Haken gemacht. Man erwartet im Gazastreifen Israel eben keinen Flächenbrand. Ukraine-Krieg, ja, ist ein Drama für die Menschen, aber wirtschaftlich wenig Auswirkungen in der Zwischenzeit. Thema Inflation geht auch zurück und deshalb, wie gesagt, konzentriert man sich jetzt auf ganz andere Sachen, vor allen Dingen auf die Notenbanken. Wir haben es immer wieder, da wird darüber spekuliert, dass die Zinsen möglicherweise sinken, dass Geld billiger wird. Und wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren gesehen, dass das der maßgebliche Treiber war für die Finanzmärkte. Und genauso geht das Spiel jetzt weiter. Also ganz kurz vor der 16.000-Punkte-Marke, Sie haben vollkommen recht, kann gut sein, dass wir in dieser Woche da drüber springen. Wir haben in der vergangenen Woche schon Plus gesehen beim DAX von 4,5%. Also die Stimmung ist im Augenblick sehr, sehr gut. Sie kennen mich, ich sage dann immer, rosa-rote Brille auch mal absetzen und mal wirklich auf die Risiken schauen. Aber das, was wir im Augenblick sehen, ist für viele schon sehr, sehr überraschend, weil sich jetzt das Blatt tatsächlich innerhalb weniger Wochen wirklich komplett gewendet hat.
Das Gute ist bei Ihnen ja, man lernt immer so viel, zum Beispiel über Geldanlage kenne ich mich überhaupt gar nicht mit aus. Was ich aber gelernt habe in den vergangenen Monaten auch, dass viele gemacht haben, dass die ETFs sich besorgt haben, also Exchange Traded Funds, eine besondere Form der Geldanlage, sehr beliebt. Aber jetzt sind die ETFs gar nicht so gut, Herr Liefen?
Ach, wissen Sie, boomt natürlich richtig, wenn sowas in Mode kommt. Und das haben wir auch gesehen in den vergangenen Wochen und Jahren, Monaten und Jahren, kann man gar nicht anders sagen. ETFs waren ja und sind ja richtig in. ETFs, muss man einfach nochmal dazu sagen, ist im Prinzip ein Fonds, aber in der Regel ein passiv gemanagter Fonds. Passiv heißt, da legt man sich einmal fest, was da reinkommt und das läuft dann einfach vor sich hin. Das ist der Unterschied zum aktiv gemanagten Fonds, wo dann immer mal wieder Aktien fair und gekauft werden. So, ETFs, wenn die sich an einen Index orientieren, nach einem DAX orientieren oder sowas, dann wäre ich jetzt relativ entspannt, weil ja, an der Börse geht's mal rauf, aber an der Börse geht's halt auch mal runter und dann erholt sich das wieder, das sehen wir ja in den vergangenen Wochen so. Und die großen Sorgen, die bei mir jetzt auch immer mal wieder auf dem Tisch landen, sind die sogenannten Themen-ETFs. Das heißt, wenn man investiert in grüne Energie zum Beispiel, und da haben wir eben einen ganz bestimmten Global Clean Energy, da haben Influencer für geworben, die Mittelzuflüsse waren immens in den vergangenen Jahren. Also es ging von 100 Millionen auf bis zu 6 Milliarden und so weiter und so weiter. Und wenn Sie sich da die Entwicklung anschauen, da haben wir allein in diesem Jahr ein Minus von 30%. Seitdem es den Fonds gibt, ein Minus von 50%. Und da sind natürlich viele in Sorge und sagen, hey, Grün ist doch angesagt. Erneuerbare Energien, die sind doch angesagt. Das große Problem bei diesen Themen-ETFs ist immer, ja, es gibt mal einen Hype und dann ist das sehr abhängig davon, wie ist die Stimmung? Gibt es Subventionen in dem Bereich? Wie entwickeln sich die einzelnen Unternehmen? Und so weiter und so weiter. Also da kann man nur noch mal in Anführungszeichen schon ein bisschen warnen vor den Themen-ETFs. Ganz genau hinschauen. Bei ETFs ist immer besser, möglichst breit streuen, möglichst an Index. Dann ist das in der Regel nicht so schlecht.
Herr Liefen, ich möchte gar nicht wissen, wo Sie Ihr Geld anlegen, aber sind Sie jemand, der das ständig hin und her schiebt? Oder packen Sie es irgendwo hin und sagen, jetzt gebe ich auch mal ein paar Jahre Ruhe?
Soll ich das jetzt verraten? Also
nein, nicht wo Sie es anlegen, sondern ob Sie das machen.
Beides.
Okay, also Sie springen auch manchmal hin und her mit Sachen. Okay.
Absolut.
Ja, wieder was gelernt. Muss
ein bisschen die Entwicklung dann doch ein bisschen abpassen.
Bis morgen, Herr Liefen. Vielen Dank.
Ja, bis dann. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Malala Yousafzai, Friedensnobelpreisträgerin. Es gibt keine bessere Waffe als das Wissen. Und keine größere Wissensquelle als das geschriebene Wort.
Ende der Denkpause.
Unsere Denkpause zum heutigen Internationalen Tag der Kinderrechte. Ihnen allen und besonders den Kindern heute einen schönen Tag. Bis morgen.
Wach und wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.